Deutschlandfunk Kultur heute.
Zuerst aber schauen wir auch in dieser Sendung in die USA, wo morgen ein zweites Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump eingeleitet werden soll. Der noch amtierende Präsident hatte vor wenigen Tagen seine Anhänger explizit dazu aufgefordert, zum Kapitol zu gehen und den angeblichen Wahlbetrug nicht zuzulassen, worauf das Kapitol von ihnen gestürmt und in Teilen verwüstet wurde und 5 Menschen zu Tode kamen. Dass so viele Menschen dieser Rede von der gestohlenen Wahl glauben, zeigt, wie gespalten die amerikanische Gesellschaft ist. So tief, dass es nahezu keine Schnittstellen mehr in den jeweiligen Lebenswelten gibt. Der amerikanische Historiker Arthur Schlesinger hat sich schon 1991 in seinem Buch The Disuniting of America mit der gesellschaftlichen Spaltung der Vereinigten Staaten beschäftigt. Darüber konnte ich mit der Historikerin und Soziologin Sandra Kostner sprechen, die das Vorwort zu dem jetzt auf Deutsch erschienenen Buch geschrieben hat. Der Titel Die Spaltung Amerikas. Ein Text, der sich vor 30 Jahren mit der amerikanischen Gesellschaft beschäftigt hat. Wie aktuell ist der?
Der Text ist überraschend aktuell. An der Sprache merkt man natürlich, dass er vor einiger Zeit geschrieben wurde, weil gerade die identitätspolitische Sprache hat sich in den letzten Jahren enorm weiterentwickelt. Wenn man sich aber anschaut, was Schlesinger analysiert hat und die Methoden, mit der er die Spaltungspolitik vorangetrieben hat, dann hat er sehr weitsichtig gesehen, in welche Richtung das geht. Es war ja eigentlich ursprünglich gut gemeint und das sagt er ja auch, dass man eben versucht hat, ab den 60er Jahren eine Gleichstellung herzustellen für Gruppen, die bis dato benachteiligt waren. Dass aber irgendwann das eine Eigendynamik entwickelt hat und diese Eigendynamik in der Spaltungspolitik mündete. Und er hat dann eben einige der Methoden auch identifiziert, die dann zu dem Zerfall Amerikas auch führen könnten. Und insbesondere eben das Thema Bildungspolitik und eben auch der Umgang mit Geschichte.
Wenn wir uns jetzt mal nochmal die Bilder von Donnerstagmorgen ins Gedächtnis rufen, wie würden Sie das dann in Bezug auf das, was Sie gerade gesagt haben, interpretieren?
Das ist eine Reaktion in gewisser Weise auf die Identitätspolitik, aber natürlich nicht nur. Das ist jetzt nur ein Erklärungsbaustein. Also was wir gesehen haben in den letzten Jahrzehnten, was auch Schlesinger darstellt, ist die Identitätspolitik, die von linker Seite vorangetrieben wurde, um eben für die bis dato benachteiligten Gruppen Gerechtigkeit zu verwirklichen. Das führt aber dazu, wenn man immer nur sagt, oh, das müssen jetzt zum Beispiel Afroamerikaner oder Frauen oder People of Color bevorzugt werden, weil sie lange benachteiligt waren. Und dazu müssen dann eben diejenigen, die wir als bislang Bevorzugte identifiziert haben, auch Nachteile in Kauf nehmen. Dann führt das irgendwann zu einer Gegenreaktion. Diese Gegenreaktion hat Trump schon im Wahlkampf 2016 auf das Beste ausgenutzt, weil er genau diese Unzufriedenen angesprochen hat, die sich in ihren Identitäten abgewertet gefühlt haben und ihnen das Gefühl gegeben hat, ihr seid doch eigentlich das Zentrum Amerikas. Und dadurch hat er auch diese Anhänger sehr nah an sich gebunden. Er hat auch das Misstrauen, was die schon in amerikanische Institutionen hatten, immer befeuert, ganz besonders ja auch dieses Jahr im Wahlkampf, von Anfang an ja gesagt, wir können die Wahl nur verlieren, wenn die Wahl nicht ehrlich abläuft, wenn man uns die Wahl klaut. Und vor diesem Hintergrund konnte er diese Anhänger dann entsprechend auch aufstacheln, sodass sie dann ins Kapitol gezogen sind und für diese Szenen gesorgt haben.
Wenn wir uns jetzt nochmal in Erinnerung rufen, dass der Gedanke ein emanzipatorischer war, mit zum Beispiel Geschlechtergerechtigkeit, mit Gerechtigkeit in Bezug darauf, dass man eben gar nicht mehr guckt, woher jemand kommt. Wo hat das angefangen, dass sich das ins Gegenteil umgedreht hat?
Also am Anfang war das so, dass man zwar auch sich an Gruppen orientiert hat, dass aber noch nicht die Nachteile dieses Denken so stark durchgedrungen sind, weil es ja real bestehende Nachteile gab, auch rechtlich fixierte Nachteile. Als die aber weitgehend abgeschafft waren, schon in den 90er Jahren, hat sich das umgekehrt. Die Nachteile dieses Gruppendenkens traten dann immer mehr hervor, weil Chancengleichheit in einer freiheitlich-demokratisch verfassten Gesellschaft muss sich im Individuum orientieren. Und hier hat sich dann das immer weiterhin nur an der Gruppe orientiert. Und das Wichtigste ist, dass man einfach von Individuen ausgeht und deren Bedarfe auch in den Mittelpunkt stellt und nicht Individuen automatisch ganz unabhängig von ihrer eigentlichen Lebenssituation Gruppen zuteilt und sagt, und als Gruppe habt ihr so zu denken, als Gruppe seid ihr genau in dieser Lebenssituation und wir sind die Fürsprecher für euch, weil es gab dann Personen, die natürlich auch gemerkt haben, dass sie durch diese Politik selber in gehobene Positionen gekommen sind. Also dass sie Machtpositionen errungen haben, die sie auch nicht aufgeben wollten. Und das müssten sie in dem Moment, in dem sie ja nicht mehr als Gruppenfürsprecher auftreten könnten.
Ein Kapitel bei Arthur Schlesinger heißt ja Geschichte als Waffe. Sie haben das eben auch schon mal angeführt und auch Sie beziehen sich in Ihrem Vorwort darauf, dass es da doch eben letztlich um Deutungshoheit geht. Das kann man vielleicht ganz gut am Gründungsmythos der USA erklären. Einerseits, und das ist ja der bis jetzt eigentlich gültige Gründungsmythos, mit den Gedanken der Aufklärung eine neue Nation zu gründen. Das wird aber abgelöst durch eine Bewegung 1619, die sich auf die Sklaverei bezieht. Also inwiefern wird hier Geschichte benutzt, um zu erklären, was in der Gegenwart eigentlich passiert?
Also ich denke, dieses Projekt 1619, was im August 2019 von der New York Times initiiert wurde, ist so der vorläufige Höhepunkt der Instrumentalisierung von Geschichte. Das funktioniert auch vor dem Hintergrund, dass natürlich bis in die 60er Jahre es eigentlich ein klares amerikanisches Narrativ gab. Wir sind das Land der Möglichkeiten, der Freiheit. Jeder, der hierher kommt, hat die gleichen Chancen. Das war natürlich eine Lebenslüge. Und das wurde auch offensichtlich nie auch eingestanden dann mit dem Civil Rights Act 1964. Man hat dann eigentlich danach an diesem Narrativ festgehalten, aber es war sehr brüchig und hat kein neues Narrativ geschaffen, was dann auch die benachteiligten Gruppen, für die das eben nicht das Land der Möglichkeiten nur war von Anfang an, mit eingeschlossen hätte. Und dann kam eben zunehmend ab den 80er Jahren, was eben Schlesinger dann auch für die 90er schon beschreibt, die von der identitätspolitischen Seite neues Narrativ, das sagt, eben die benachteiligten Gruppen sind ins Zentrum zu stellen. Und das 1619-Projekt ist eben jetzt der vorläufige Höhepunkt insofern, dass es also wirklich hier darum geht, deshalb auch 1619, der 400. Jahrestag, sagen die, des Beginns der Sklaverei, weil 1619 sei das erste Schiff mit afrikanischen Sklaven angekommen. Und Sie sehen das jetzt eigentlich als durchgängige Linie. Amerika ist deshalb auf Sklaverei aufgebaut, Sklaverei wiederum abgeleitet aus Rassismus. Und deshalb ist eben der Wesenskern der amerikanischen Gesellschaft Rassismus. All ihre Institutionen sind rassistisch geprägt. Und letztendlich kann man den Schluss daraus ziehen, solange diese Institutionen so bestehen, ist der Rassismus auch nicht zu überwinden, weil ja die ganzen Institutionen rassistisch sind. Und im radikalen Teil der Identitätspolitik geht es auch in diese Richtung, dass man einfach jetzt auch anfängt, das System abzulehnen, die Institutionen abzulehnen, auch die Verfassung abzulehnen, weil sie ist ja sozusagen in Sünde geboren, zu einem Zeitalter, in dem Rassismus dominant war und eben die Sklaven ganz klar ausgegrenzt waren von dem Land der Möglichkeiten.
Jetzt wäre aber ja die Frage, weil Sie haben es ja auch gerade gesagt, die Sklaverei ist ein Fakt und sicherlich ist da auch sowas wie, was wir im Deutschen Erinnerungskultur nennen würden, nötig, die Geschichte im Bewusstsein zu halten. Aber wie kann das ohne Schuldzuweisungen passieren? Muss man dazu eigentlich letztlich ein Narrativ für die Zukunft finden? Muss man, ja, um es mal so pathetisch zu sagen, doch an den Universalismus glauben?
Ich denke ja. Also wird ein Narrativ für die Zukunft brauchen, dass die Gesellschaft nicht spaltet, weil genau das ist eben bei dem Narrativ des 1619-Projektes der Fall, weil es ja Rassismus als Erbsünde festschreibt. Das heißt, man kommt da ja nicht raus. Das ist nichts etwas, was in der Vergangenheit war, mit dem man sich beschäftigt. Das ist natürlich ein Teil der amerikanischen Geschichte, insofern auch ein Teil des amerikanischen Narratives. Aber man muss ja schauen, bei einem solchen Narrativ, das Menschen auch zusammenbringen, was ist das Verbindende in diesem Land? Und letztendlich ist das Verbindende dann doch, dass Amerika sehr früh eben eine liberal-demokratische Ordnung sich gegeben hat, der Amerika nicht immer gerecht geworden ist, ganz, ganz sicher nicht und auch heute noch nicht gerecht wird. Aber die Aufgabe der Zukunft ist, sie so auszugestalten, dass sie eben allen gerecht wird oder möglichst allen im Land gerecht wird, also so gut wie möglich umgesetzt wird. Und das eben auch als die gemeinsame Aufgabe von allen zu sehen. Und da können dann alle dran partizipieren. Es ist nicht, du bist aufgrund eines Abstammungsmerkmales, weil jemand, der heute als Weißer geboren ist, kann ja nichts dafür, was andere Weiße, das müssen noch nicht mal die eigenen direkten Vorfahren sein, bis im Jahr 1865 gemacht haben.
Die Historikerin und Soziologin Sandra Kostner über die Spaltung Amerikas und die Aktualität des Buches von Arthur Schlesinger aus dem Jahr 1991.